Sie fischte dem Söldner das Pergament aus den Fingern und ließ es im Inneren der Puppe verschwinden. Zuletzt schnallte sie sich das Bündel auf den Rücken. »Lasst mich einfach in Ruhe, ja? Alle beide!« Damit trat sie an ihnen vorüber und folgte dem Weg durch das Trümmerfeld. »Tiesa!« Faun wollte ihr folgen, aber Zinder hielt ihn zurück. »Sie kommt wieder.« »Du kennst sie nicht, sie ist...« Er verstummte. »Wer war Tiesa?« »Vor allem ist sie klug. Würde mich nicht wundern, wenn sie noch ein, zwei weitere Überraschungen für uns bereithielte.« Faun starrte ihn an. »Du sagst das, als wäre es dir egal.« »Egal? Ist dir überhaupt klar, was sie da in ihrer Puppe mit sich führt? Wenn das der Falsche in die Finger bekommt?« In Fauns Kopf überschlugen sich die Gedanken. Welche Rolle spielte Tiesa in diesem Komplott, das vor 6 Jahren den Untergang eines Weltreichs besiegelt hatte? Doch dass sie ihn all die Wochen zum Narren gehalten hatte, drängte alles andere in den Hintergrund. »Wie viele Abschriften von diesem Vertrag gibt es?« fragte der Söldner. »Es gab 5, soweit ich weiß. Tiesa sagt, das hier ist die letzte. Sie hat gesagt, ihr Vater sei der Gastgeber der geheimen Zusammenkunft gewesen. Dann sei er gestorben und habe ihr den Vertrag anvertraut.« Zinder sah grübelnd in die Flammen. »Gastgeber ist Gachmoret gewesen. Der Vertrag wurde auf Burg Lerch unterzeichnet. 4 dieser Männer sind tot. Philipp, der Doge, Bonifaz und Gachmoret vermutlich auch. Bei all dem bleibt die Frage, wie das Dokument in Tiesas Hände gelangt ist. Gachmoret kannte sie nicht, sagt sie. Montferrat hat in den Kreuzfahrerstaaten gelebt. Und vom Dogen oder Papst wird sie es ebenfalls nicht bekommen haben. Bleibt nur einer übrig, oder? König Philipp? Du hast ihn gekannt, sagst du? Ich habe für ihn gekämpft und war dabei, als Byzanz fiel. Philipp ist lieber in Deutschland geblieben und hat an seinen Intrigen gesponnen. Aber ich habe den Untergang Konstantinopels gesehen, und als ich heimkam, da war die Welt eine andere. Philipp war ein anderer. Er hat nie zugegeben, dass er in die Planung dieses Krieges verwickelt war, aber ich konnte es in seinen Augen lesen. Damals habe ich ihm den Rücken gekehrt und mich den Armeen Ottos angeschlossen.
Du hast die Seiten gewechselt?
In einem Bürgerkrieg spielt es keine große Rolle, für oder gegen wen man kämpft. Irgendwann hatte ich genug von diesem Krieg und seitdem... Ich bin Söldner geworden.
Tiesa hatte recht, oder? Du tust das wirklich für Violante.
Ach, Violante hat mit mir gespielt. Sie hat gewusst, dass ich alles für sie tun würde. Und vielleicht hat sie mich auch gemocht. Aber das ist nicht mehr von Bedeutung. Sie hat alles ihrer Suche untergeordnet. Es ist wie ein Fluch, der auf ihr lastet. Sie hat den einen Menschen gefunden, von dem sie sich nicht mehr lösen kann.
Zinder lächelte traurig. Zumindest das haben sie und ich gemeinsam. Faun gab sich einen Ruck.
Ich muss Tiesa finden.
Während der Söldner tief in Gedanken versunken zurückblieb, fischte er einen Scheit als Fackel aus den Flammen und machte sich auf den Weg.
Tiesa!
Er rief ihren Namen ins Dunkel hinaus.
Tiesa!
Angestrengt schaute er sich um. Er hatte fast den Rand der Trümmerwüste erreicht, als er einen hellen Fleck entdeckte. Vorsichtig ging er weiter. Bald gab es keinen Zweifel mehr, dass es sich um ein Lagerfeuer handelte. Hastig trat er seinen Scheit aus.
»Faun«, raunte es hinter ihm.
Zinder holte ihn im Laufschritt ein, in einer Hand ein Langschwert mit abgebrochener Spitze. Er musste es unterwegs vom Boden aufgelesen haben.
»Das da vorn ist nicht, Tiesa.«
»Ganz sicher?«
»Ich hab mit ansehen müssen, wie ihr beiden Feuer macht. So schnell geht das bei ihr nicht. Such dir eine Waffe, irgendetwas.«
Ein Zittern überfiel Faun, als er im Dunkeln am Boden umhertastete. Er fand schließlich ein Schwert, besser erhalten als Zinders Waffe, und kehrte zu dem Söldner zurück. Dessen Augen waren auf das Lagerfeuer am Rand des Trümmerfelds gerichtet.
»Es sind 4, mindestens.«
»Wir können es nicht mit 4 Männern aufnehmen«, gab Faun zurück.
3 für mich, 1 für dich.«
Die Männer lagerten außerhalb des ehemaligen Mauerwalls, in einer kleinen Senke. Es roch nach gebratenem Fleisch, und oberhalb der Senke waren mehrere Pferde angebunden. Faun zählte sie und kam auf 7.
»Heilige Scheiße«, zischte er. »Es sind 7, mindestens.«
Der Söldner nickte nur. Sie kauerten sich hinter eine umgestürzte Säule. Faun verzog das Gesicht.
6 für dich, 1 für mich.«
Die 4 Männer dort unten trugen leichte Kriegskleidung, und Zinder stellte leise fest,
»Die sind nicht von hier. 3 von denen haben helles Haar,
Das könnten Männer des Kaisers sein. Landsleute von uns. Am Feuer tauchte ein bärtiger Mann auf, in feiner Kleidung aus Leder und Samt. Wahrscheinlich war er von edler Geburt. Wenig später preschten Pferde in den Schein des Feuers. Der Edelmann grüßte einen der Neuankömmlinge, einen Mann in zerkratzter Rüstung. Hinter ihm erkannte Faun mindestens 5 weitere Soldaten auf Rössern. 12 für dich, flüsterte er. Einer für... Ein finsterer Blick des Söldners brachte ihn zum Schweigen. Wo steckte nur Tiesa? Hoffentlich hatte sie die Männer früh genug bemerkt und verbarg sich irgendwo im Dunkeln. 2 fehlen noch, wisperte Zinder. Hinter ihnen ertönte ein metallisches Schleifen, dann ein schriller Pfiff. Zinder und Faun wirbelten gleichzeitig herum. Hinter ihnen standen 2 Krieger. Der eine hatte sein Schwert gezogen, der andere hielt eine Armbrust im Anschlag. Der Bolzen zeigte in Zinders Richtung.
»Hier!« brüllte der mit dem Schwert. »Wir haben 2!« »Bringt sie her!« rief der Edelmann. »Ich will sie sehen!«
Der Schütze wies sie an, die Hände am Hinterkopf zu verschränken und vorauszugehen. Wenig später standen sie im Schein des Lagerfeuers. Faun kam eine Idee.
»Wir gehören zu eurer Armee, Herr!«
»Die Armee des Kaisers lagert einen halben Tagesmarsch weiter südlich«, sagte der Edelmann. »Wenn ihr hier seid und sie dort, dann müsst ihr Deserteure sein, nicht wahr?«
»Gut gemacht«, presste Zinder hervor.
»Ich sage, bringt sie um«, rief der Mann in der eingedellten Rüstung und stieg scheppernd vom Pferd. »Ich habe keine Lust auf ein Verhör.«
Mit einem Mal ertönte eine weibliche Stimme und eine schlanke Gestalt trat hinter 2 Steinblöcken hervor. »Tiesa.«
»Zurück! Ihr werdet ihnen kein Haar krümmen, Adalbert von Herringen. Und ihr ebenso wenig, Graf Hektor.«
Sie sah hinüber zu dem Mann in der Rüstung.
»Ruft eure Männer zurück!«
Der Bärtige starrte sie entgeistert an, dann verbeugte er sich. Auch Graf Hektor schluckte heftig und tat es ihm gleich. Die Soldaten, die nicht verstanden, was vorging, glotzten ratlos das Mädchen an, dann einander.
»Auf die Knie, ihr Hunde!« rief Graf Hektor.
Eisen schepperte, als die Soldaten dem Befehl eilig nachkamen.
»Beatrix von Schwaben«, sagte Adalbert von Herringen ehrerbietig. »Ihr seht uns überrascht, meine Dame, aber wir fühlen uns geehrt.«
»Beatrix«, flüsterte Zinder, »in 3 Teufelsnamen und beim Kruzifix meiner Mutter.«
Dann neigte auch er den Oberkörper. Faun stierte Tiesa an.
»Wieso Beatrix? Was soll das alles?«
Sie trat vor ihn hin und streichelte flüchtig seine Wange.
Hektor richtete sich langsam auf. »Unser Herr ist in großer Sorge um euch, seit die Nachricht von eurer Entführung...«
»Es war keine Entführung, Graf Hektor, und ihr wisst das so gut wie ich«, fuhr Tiesa ihm über den Mund. »Ich bin fortgelaufen.« Faun sah verständnislos zu Tiesa. Sie wich seinem Blick aus. »Philipp von Schwaben war mein Vater. Es tut mir leid, Faun. Der Kaiser ist mein Verlobter.«